Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Prisma-Magazin.
Heute mit Beiträgen zur Bioethik, zu den Orden und zum Fest Mariä Lichtmess. Am Mikrofon begrüßt Sie Pater Max Capabianca. Hören Sie zuvor die Nachrichten mit Gabriele Weißmann.
Das Nahostquartett will in Washington neue Wege für den Friedensprozess eröffnen, was die Kirchen sehr befürworten. Prinz Hassan von Jordanien äußerte sich bei seinem Besuch bei Papst Benedikt zu den Friedensbemühungen im Nahen Osten. Hassan betonte, dass die Hamas nicht die gesamte islamische Welt repräsentiere. Dass vor allem Europa die Nahostgespräche neu beleben will, begrüßte der Prinz. Die Religionen müssten zusammenarbeiten, so Hassan nach seinem Papstbesuch. Im Streit um die Zukunft der deutschen Steinkohle hat die katholische Kirche die Verhandlungsführer massiv kritisiert. Ständig wechselnde Informationen über den Ausstieg und die taktischen Spiele der Politik führten zu einer massiven Verunsicherung, so der Essener Weihbischof Franz Grave. Die Verhandlungen dürften nicht auf dem Rücken der Menschen im Ruhrgebiet geführt werden. Ärzte dürfen in der Schweiz künftig auch psychisch kranken Menschen Sterbehilfe leisten. Das entschied das Schweizer Bundesgericht. Es sei ein europäisch garantiertes Grundrecht, jedes Menschen über Art und den Zeitpunkt des eigenen Todes zu bestimmen. Es bleibt aber weiterhin verboten, tödlich wirkende Mittel an Sterbeorganisationen und Suizidwillige ohne ärztliche Verschreibung abzugeben.
Kardinal Friedrich Wetter tritt zurück. Der Papst hat am Freitag das Rücktrittsgesuch des Erzbischofs von München und Freising angenommen. Wetter, in Personalunion auch Vorsitzender der Freisinger Bischofskonferenz, gab dazu am Mittag im erzbischöflichen Ordinariat in München eine Erklärung ab. Birgit Pottler berichtet.
Bei meinem letzten Gespräch mit dem Heiligen Vater vor einigen Wochen habe ich ihn daran erinnert, dass ich am 20. Februar 2008 das 80. Lebensjahr vollenden werde. Im Hinblick auf meinen 80. Geburtstag im nächsten Jahr hat Papst Benedikt meinen Amtsverzicht jetzt angenommen. Ich habe mich mit ihm darüber verständigt, dass ich mein Amt als Erzbischof von München und Freising heute, am 2. Februar, dem Fest Mariä Lichtmess, in seine Hände zurückgebe.
Mit dem Rücktritt beginnt die Sedisvakanz im Erzbistum. Wetter selbst bleibt für diese Zeit apostolischer Administrator mit allen Rechten und Vollmachten eines Diözesanbischofs. Der Papst selbst habe ihm dies angetragen, so Wetter.
Aus Dankbarkeit gegenüber dem Heiligen Vater und aus meiner Verbundenheit mit ihm, wie mit den Gläubigen unseres Erzbistums, habe ich mich bereit erklärt, diesen mir von ihm angetragenen Dienst zu übernehmen.
Ein solches Verfahren ist in Deutschland nicht üblich. In der Regel wählt das Domkapitel den Administrator, der mit eingeschränkten Rechten dem Bistum oder Erzbistum vorsteht. Wetter ist der dienstälteste deutsche Bischof. Er leitet das Erzbistum München und Freising seit 1982. Mit Erreichen der kanonischen Altersgrenze von 75 hatte Wetter im Dezember 2002 dem damaligen Papst Johannes Paul II. Bereits seinen Rücktritt angeboten. Der beließ ihn jedoch, wie bei Kardinälen und Erzbischöfen meist üblich, noch im Amt. Der sonst eher medienscheue und zurückhaltende Kardinal wirkte bei der kurzfristig anberaumten Erklärung am Mittag gelöst. Sein Statement war ganze 3 Minuten lang. Der gebürtige Pfälzer und frühere Bischof von Speyer lächelte, als er zum Abschluss dem Papst für die Aufgabe dankte.
Ich werde Sie gern für das mir liebgewordene Erzbistum München und Freising erfüllen. Möge Gottes Segen darauf ruhen. Ich danke Ihnen.
Die FDP ist mit ihrem Versuch, die Stichtagsregelung ganz abzuschaffen, Donnerstagabend im Bundestag gescheitert. Vertreter aller Fraktionen kritisierten den Vorstoß der Liberalen. Grünen und Linkspartei meinten, das Stammzellgesetz von 2002 habe sich bewährt. Unionsvertreter Eberhard Ginger ließ allerdings Sympathien für eine einmalige Verschiebung erkennen. Wir haben mit Ingrid Fischbach gesprochen, der kirchenpolitischen Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, und sie nach der Position der Fraktion gefragt.
Also aus Sicht der CDU-CSU-Bundestagsfraktion besteht zurzeit überhaupt keine Notwendigkeit einer Gesetzesänderung. Für uns bleibt die Achtung der Menschenwürde oberste Priorität, das auch gegenüber der Forschungsfreiheit. Wir beobachten natürlich die Entscheidungen auch auf europäischer Ebene und sind dabei, also auch hier uns einzubringen, um dafür zu sorgen, dass die Stichtagsregelung vielleicht doch noch auf europäischer Ebene eine Anwendung findet. Aber das muss man beobachten. Hier im Deutschen Bundestag sehen wir überhaupt keinen Grund, Gesetze zu verändern.
Wenn wir jetzt gerade dann auf diese europäische Ebene kommen, das wird ja heiß diskutiert. Gerade heute haben die europäischen Bischofskonferenzen COMECE da ein entsprechendes Statement auch gegeben.
Also wir haben versucht und vor allen Dingen die Bundesministerin Schawan hat versucht, eine Stichtagsregelung auf europäischer Ebene hinzubekommen. Das war nicht möglich. Wir haben zumindest verhindert, dass weiterhin die Zerstörung von Embryonen mit EU-Geldern gefördert wird. Das hat sie verhindert, das war ihre Initiative, das kann man nur wirklich dann auch positiv begrüßen. Wir werden natürlich dafür sorgen, alles dafür einsetzen, eine europäische Regelung hinzubekommen, aber es ist sehr, sehr schwer.
Hans-Gert Pöttering ist neuer Präsident des EU-Parlaments in Straßburg. Der bekennende Katholik gehört zur konservativen EVP-Fraktion. Mit Blick auf die neu angelaufene Diskussion um den Verfassungsvertrag fordert Pöttering eine Stärkung des Parlamentarismus in Europa. Wir haben mit Pöttering gesprochen und ihn gefragt, reicht eine stark gekürzte und entschärfte Fassung oder sollte doch ein neuer Text in Betracht gezogen werden, wie ihn die polnische Regierung vorlegen will?
Also mir ist nicht bekannt, dass die polnische Regierung einen Text vorgelegt hat. Sie hat das angekündigt. Aber ich bin dagegen, auf der Grundlage neuer Texte zu arbeiten, denn dann können ja 27 Regierungen Texte unterbreiten und alle gehen in eine andere Richtung und es wäre das Chaos für Europa. Sondern ich bin zutiefst davon überzeugt und vertrete damit auch die Meinung des Europäischen Parlaments, was ja auch meine Verantwortlichkeit ist, dass wir verhandeln auf der Grundlage des vorliegenden Verfassungsvertrages. Und da sind, wenn wir gutwillig sind und alle Parteien gutwillig sind, hinreichende Möglichkeiten, den Vertragstext etwas schlanker zu machen, aber die Substanz zu bewahren. Und zur Substanz gehört, dass wir die notwendigen Reformen verwirklichen, zum Beispiel das Europäische Parlament in seiner Mitentscheidung mit dem Ministerrat in der Gesetzgebung ausweiten auf 100% der Gesetzgebung, dass wir einen europäischen Außenminister bekommen, dass wir Transparenz und Offenheit im Ministerrat haben, dass wir auch die nationalen Parlamente stärker einbinden und worauf wir als Parlament bestehen, dass wir auch die Werte, die sich aus dem Teil 2 der Verfassung ergeben, rechtlich verbindlich machen. Denn diese Europäische Union hat nur eine Zukunft, wenn sie auch zusammengehalten wird durch uns verbindende Rechte. Und deswegen werden wir auf der Grundlage des vorliegenden Verfassungsvertrages die Verhandlungen führen müssen. Ich halte nichts davon, wenn jedes Land nun seinen eigenen Vorschlag macht. Und ich möchte alle Regierungen auch daran erinnern, dass ja die Regierungen die Verträge unterschrieben haben. Das heißt, die frühere Regierung Polens hat den Verfassungsvertrag unterschrieben. Und wenn wir mit jeder neuen Regierung wieder völlig von vorne anfangen, dann schaffen wir Chaos in der Europäischen Union. Und deswegen bitte ich alle um guten Willen, auf der Grundlage des gegenwärtigen Vertragstextes Lösungen zu finden. Und die deutsche Regierung als Ratspräsidentschaft hat dabei die volle Unterstützung des Europäischen Parlaments und ihres Präsidenten.
Am Donnerstag hat in Würzburg ein sogenanntes Zukunftsgespräch der deutschen Bischöfe mit den Orden stattgefunden. 25 Oberhirten und 120 Ordensfrauen und Männer haben sich Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Bald soll ein Papier der deutschen Bischöfe veröffentlicht werden mit dem Titel »Gemeinsam dem Evangelium dienen«. Viele Gemeinschaften haben allerdings mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Bei uns am Telefon ist der Essener Bischof Felix Genn. Er ist in der Bischofskonferenz für die Orden zuständig. Ich habe ihn gefragt, ist die Zeit der Orden abgelaufen?
Auf keinen Fall, sondern gerade die Vertreterin der Ordensfrauen, die auch Vorsitzende der Deutschen Ordensoberen Konferenz ist, Schwester Aloisia, hat gesagt, dass das für sie ein Tag großer Ermutigung und des Aufbruchs sei. Es war nicht eine Stimmung, es geht abwärts, sondern wie können wir das, was das Ordensleben in der Kirche darstellt, so in die Öffentlichkeit bringen und dafür wieder sensibilisieren, dass Menschen spüren, der Kirche ohne Orden würde etwas fehlen.
Zu dem Papier, was da demnächst dann wohl kommen wird, nachdem das jetzt nochmal gemeinsam besprochen wurde, was wird da drin stehen oder was wird das Ziel dieses Papiers sein?
Das Ziel dieses Papiers ist, anzuregen zum Austausch von Gaben, wie es an vielen Stellen vermerkt ist. Das heißt, was haben die Ordenschristen der Kirche zu schenken und was können sie der jeweiligen Ortskirche auch zur Verfügung stellen und wie kann umgekehrt die Ortskirche über das bloß Funktionale hinaus diesen Ordenschristen auch Ermutigung schenken, dass ihr Zeugnis wertgeschätzt ist. Das ist zunächst mal die Intention und dann eben auch die konkreten Fragen, wie ist das mit den Werken, die die Orden bisher hatten, wie Schulen, Krankenhäuser und die zum Teil ja von Diözesen übernommen werden. Wie ist es auch mit der Beziehung Ortskirche, also Bischof und bischöfliche Verwaltung und Orden? Und dann das Allerwichtigste scheint mir zu sein, wie geht es mit der Berufungspastoral in den einzelnen Orden und wie kann das auch mit dem, was in den Ortskirchen in dieser Richtung getan wird, verknüpft werden?
Das war der Essener Bischof Felix Genn, zuständig für die Orden. Christen, Muslime und Buddhisten in Österreich fordern Maßnahmen gegen den Klimawandel. Während in Paris der UN-Klimabericht vorgestellt wurde, erging in Wien ein interreligiöser Appell an die Politiker des Landes. Die fortschreitende globale Klimaerwärmung betreffe alle Menschen sowie alle Geschöpfe, heißt es in dem Aufruf der Arbeitsgemeinschaft Schöpfungsverantwortung. Auch die katholische Kirche steht hinter der Initiative. Der Wiener Weihbischof Franz Scharl sieht dringenden Handlungsbedarf.
Wenn man die soliden Ergebnisse der Naturwissenschaft ernst nimmt, muss man auch Konsequenzen ziehen. Verantwortung für die Schöpfung heißt dann, eintreten für einen anderen Lebensstil, statt der alltäglichen Verschwendung sich an die Tugend des Sparens auch im Energiebereich erinnern.
Gestern Abend riefen die Initiatoren dazu auf, kurz vor 8 alle stromfressenden Geräte auszuschalten. Nur ein symbolisches Zeichen, aber
einen anderen Lebensstil populär zu machen, das geht nicht von heute auf morgen. Man muss Zeichen setzen und einmal 5 Minuten den Energieverbrauch, soweit es geht, auf 0 heruntersetzen. Das ist ein Vorgang, der viele Menschen nachdenklich machen kann, auch Menschen in verantwortlicher Position.
Der Appell der Arbeitsgemeinschaft Schöpfungsverantwortung wird von katholischen, evangelischen und orthodoxen Christen, von Muslimen, Buddhisten und Baha'is mitgetragen. Die AG will ihren Appell konkretisieren und beim Umweltminister vorstellig werden. Nicht nur Kardinal Wetter ist am Freitag zurückgetreten, auch der Limburger Bischof Franz Kramphaus, der wohl populärste deutsche Bischof, ist nun emeritiert. Am 2. Februar ist er 75 Jahre alt geworden, Papst Benedikt hat den Rücktritt am selben Tag angenommen. Im Gespräch mit Radio Vatikan hat sich Bischof Kramphaus dafür ausgesprochen, dass die Christen in Deutschland die großen gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen nicht nur passiv erleben, sondern aktiv mitgestalten sollten.
Ich habe den Verdacht, dass wir in der Kirche viel zu sehr geändert werden, weil wir zu wenig Stand in Christus, in Gott haben, um die Verhältnisse von uns aus aktiv zu ändern. Etwas, das wir als Katholiken, ich denke an unsere deutschen Verhältnisse vor allem, ändern sollten, ist, dass wir jetzt in den Umbrüchen der Zeit, wo wir oft den Eindruck haben, dass uns die Fälle wegschwimmen und wir weniger werden, dass wir uns so verhalten, wie sich die meisten Leute in solchen Situationen verhalten, dass sie sich um sich selbst kümmern und die Kirche immer mehr ein Verein wird. Ein Verein, der feiert seine Jubiläen und sorgt, dass er einigermaßen alles zusammenhält. Wir sind nicht eigentlich von Jesus gegründet und gedacht als Kirche, um ein Verein zu sein, sondern wir haben einen Auftrag für die Welt. Katholisch heißt weltumfassend und unser Auftrag ist von Anfang an, von Pfingsten an, weltumspannend, global.
Hören Sie in unserer Magazinsendung am Sonntag das gesamte Gespräch mit Bischof Kramphaus in einer Sendung mit Aldo Parmigiani. Die Kirche feiert am 2. Februar das Fest Darstellung des Herrn oder auch Maria Lichtmess. Ein altes Fest voller Symbolik und mit einer reichen spirituellen Botschaft. Hören Sie dazu mehr von Birgit Pottler.
Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Ruhm deines Volkes Israel. Das ist heute erschienen. Mit diesen Worten ziehen vielerorts die Menschen mit brennenden Kerzen in der Hand in die Kirche ein. Die Christen gehen Jesus in einer Prozession entgegen. Ihm, der am 40. Tag nach seiner Geburt auf den Armen seiner Mutter das erste Mal nach Jerusalem und in den Tempel kam. Im Tempel wird das Kind präsentiert, dargestellt also, und begegnet dort den beiden sympathischen Alten Simeon und Hanna. Das Gesetz bestimmt, dass eine Frau 40 Tage lang nach der Geburt eines Knaben unrein ist. Am Ende dieser Tage der Reinigung bringt sie ein Opfer dar. So kommt Jesus 40 Tage nach seiner Geburt zum ersten Mal in seinem Leben in die heilige Stadt und in den Tempel. Die erste Ankunft eines neuen Herrschers in einer Stadt war in der Antike Anlass zur Freude und zum Fest. Den Einzug des Herrschers in die Stadt bereiteten die Bewohner vor, indem sie ihm entgegengingen, um dann mit ihm zusammen in die Stadt einzuziehen. Seinem Kommen entspricht ihr Entgegenlaufen. Als das liturgische Fest in Jerusalem entstand, lag auf dem Weg nach Bethlehem ein Kloster, das eine fromme Frau namens Hikelia gegründet hat. Hikelia soll ihre Mönche mit Kerzen ausgestattet haben, für diesen Weg Christus entgegen und dann mit ihm in die heilige Stadt hinein. Mit Kerzen in den Händen gehen fortan und bis heute die Menschen an diesem Tag Christus entgegen. Im Licht der Kerzen begleiten sie sein Kommen, nun nicht mehr in das palästinische Jerusalem, sondern in ihre Pfarrkirche, in ihr Jerusalem. Dass Christus den Menschen zu ihrem Heil und Frieden begegnen wollte, zeigt schon der biblische Bericht. Simeon wurde vom Heiligen Geist in den Tempel geführt, als die Eltern Jesus hereinbrachten. Vom Geist gelehrt, erkennt er im Säugling den Messias. Deshalb nimmt er das Kind in seine Arme und preist Gott. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
Das war unser Prisma. Durch die Sendung führte sie Pater Max Capabianca. Zum Fest Maria Lichtmess wünsche ich Ihnen alles Gute und einen gesegneten Sonntag. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.